Sanibonan Yabasalwane. Einen schönen guten Morgen euch allen, ihr Lieben. Immer in Südafrika, wenn wir nach vorne gerufen werden, dann ich singe meistens ein Lied und eigentlich ist es so der Brauch, wer nach vorne geht, ob es ein Zeugnis ist, ob es ein Wort Gottes ist, man singt einfach. Ich meine, ihr wisst, afrikanische Kultur und Musik ist eins. Gesang ist etwas sehr Wichtiges und dazu wird sich bewegt, dazu wird getanzt. Dieses Lied war einfach, ich singe laut Hosanna, ich singe laut Hosanna, ich gehe um den Thron unseres Herrn und singe laut Hosanna. Wir haben jetzt erstmal noch eine Präsentation für euch, die dauert 5 Minuten lang. Ich hoffe, es funktioniert. Ein kurzer Einblick in unsere Arbeit und ich habe hier gesehen, ihr habt da 2 wunderbare Fahnen und ich denke, so eine Fahne würde vielleicht auch ganz gut dazu passen. Da ist noch viel weiße Wand, einfach so als Erinnerung an Südafrika. Und da wollte ich mal fragen, wer von euch schon mal für Südafrika gebetet hat vielleicht oder mal dran gedacht hat? Das ist wunderbar. An dieser Stelle möchte ich wirklich sagen, wir sind dankbar dafür, die Gemeinde unterstützt uns jetzt schon 12 Jahre lang. Treu, 12 Jahre lang treu. Ihr habt keine Ahnung, was das für ein Missionar bedeutet. Treue Unterstützung für 12 Jahre, dass man sich darauf verlassen kann. Da ist eine Gemeinde, die betet für dich und die gibt für dich. Und das ist das Wichtigste eigentlich. Also möchte ich euch sehr herzlich danken dafür, auch Toni dafür danken, dass er als Pastor da eine Sicht für Mission hat und seine Frau. Das ist auch nicht selbstverständlich. Es gibt Gemeinden, die haben gar kein Herz für Missionen. Und da möchte ich wirklich auch dem Toni dafür danken, dass du da auch so treu bist und eine Sicht hast für uns Missionare. Das brauchen wir. Ohne euch können wir nicht gehen. Das hört ihr wahrscheinlich oft, aber das ist so eine Realität für uns. Das ist unglaublich. Ich habe jetzt mir so mal ein bisschen aufgeschrieben, was so in den letzten Zeiten passiert, oder die, sagen wir mal, die letzten drei bis sechs Jahre passiert ist bei uns. Da kann man einfach nur sagen, Gott ist groß. Aber das ist nicht, weil wir groß sind, sondern weil Gott groß ist. Wir sind Menschen mit Fehlern. Ich habe vor einer Woche ein Frauenfrühstück gehabt. Das war das Thema Frauen mit Fehlern, geliebt von einem fehlerlosen Gott. Und ich mache so viele Fehler. Wir machen so viele Fehler auf dem Weg. Aber das ist nicht das Wichtige. Das Wichtige ist, dass Gott fehlerlos ist. Das Wichtige ist, dass Gott trotzdem immer noch Gott bleibt, egal wer mit ihm was tut. Und wir können auch Fehler machen, das ist das Wunderbare. Und wir können uns gegenseitig verzeihen, das war ein wunderbares Zeugnis. Wir können uns verzeihen, weil wir selber nämlich genauso die gleichen Fehler machen. Das brauchen wir gar niemanden aufdrücken. Was hat Gott getan in der letzten Zeit? Also wir haben, wer es nicht weiß, wir haben 3 Kinder. Unser Sohn ist 16, der ist noch in Südafrika. Der verpasst sonst zu viel Schule. Er hat zwar gesagt, ach Mama, das schaffe ich schon, lass mich mitfahren, aber das war nicht gut. Der kommt jetzt im Juni. Dann haben wir noch 2 Töchter. Maria ist 19, Carolina ist 7 Jahre alt. Die sind jetzt gestern zu Hause geblieben, weil wir waren in Fellbad und sind gestern spät abends erst heimgekommen. Da haben wir gesagt, na, bleibt zu Hause, das ist zu viel für euch. Was hat Gott getan? Ganz vor allem besonders, Gott hat Menschen gerettet. Das ist das Wichtigste, das ist unser Ziel, dass Menschen zu Jesus kommen. Gott hat Menschen gerettet. Das ist die Basis. Ganz viel Gelder werden eigentlich auch von Entwicklungshilfen nach Südafrika geschickt. Die verschwinden in Kanäle, manchmal in gute, manchmal in schlechte. Aber wenn nicht die Basis Jesus ist, wenn dann nicht Leute sind, die Jesus im Herzen sind, dann verpufft das Geld. Dann wird es für alles Mögliche ausgegeben. Aber wenn die Basis nicht Jesus ist, wenn wir nicht wissen, ja, Jesus kann mit mir alles tun, dann nützt das alles nichts. Und so denken wir immer, ich meine, alle Hilfe ist gut, aber die Basis muss Jesus sein. Warum sind wir denn hier? Weil wir in der Ewigkeit mit Gott sein wollen. So viele Menschen kommen zu Jesus. Wir zählen nicht die Menschen. Wir sagen einfach immer nur, Menschen kommen zu Jesus. Ich weiß, viele Evangelisten, die glänzen immer mit ihren Zahlen und es kamen 100 und was weiß ich. Wir sagen einfach, jeder Einzelne zählt und es kommen viele zu Jesus. Und wir bauen einfach immer so auf, wir haben 3 Wochen unser Zelt stehen. Meistens ist es so, also wir beten auch viel dafür. Wir haben eine Gebets- und Fastenzeit. Während der Evangelisation wird viel gebetet. Denn der Mensch will nicht eigentlich zu Gott. Der muss erst erweckt werden. Und das muss er durch Gebet und durch das Wort Gottes. Und deswegen brauchen wir viel Gebet. Ich meine, ich bete schon seit 27 Jahren für meine Familie, die immer noch ungläubig ist. Aber ich bete weiter für sie. Weil ich weiß, sie wollen nicht. Aber durch das Gebet und durch das Wort Gottes werden sie irgendwann erweckt werden. Da glaube ich fest daran. So beten wir viel, wir haben unser Zelt da stehen und meistens, nicht immer, meistens erleben wir einen Durchbruch. Und die Menschen bekehren sich. Am Anfang ist es meist recht still, wenn Bodo predigt oder seine Mitarbeiter. Und Zulus normal sind nicht sehr still. Es ist ein sehr, sehr lautes Volk. Immer wenn wir hierher kommen, denken wir, ist das leise hier. Und wir sagen auch immer, vor einer Woche haben wir uns gesagt, ach, ist das so hell immer. Wir waren sehr lichtempfindlich, es war alles zu hell. Aber ich habe da so eine Theorie. Ich denke einfach, das ist, weil hier so viele weiße Menschen sind und deswegen sind wir so geblendet davon. Und wenn wir wieder in Südafrika sind, ist alles wieder ein bisschen dunkler und normal für uns und schön. Ja, meistens kommt ein Durchbruch. Nicht immer, wie ich gesagt habe. Und es gibt auch Frustrationen. Aber meistens kommt ein Durchbruch und die Menschen kommen zum Glauben. So die ersten Tage passiert nichts und auf einmal merkst du, wie die Menschen es verstehen. Sie müssen ja auch erstmal verstehen, was gepredigt wird. Das Wort Gottes muss wachsen. Und dann verstehen sie, was wir eigentlich ihnen sagen und kommen zum Glauben. Wir fangen dann einen neubekehrten Kurs an. Wir haben immer so 10 Themen. Die wir dann vor dem Gottesdienst anbieten. Also die Neubekehrten kommen vor dem Gottesdienst, haben erst die Lehre und gehen dann noch in den Gottesdienst hinein. Und wir haben erlebt, also das sind mehrere Themen, Wiedergeburt, Taufe, Nachfolge, Taufe im Heiligen Geist. Und immer, Bodo erzählt mir das, immer wenn sie über die Taufe im Heiligen Geist lehren, ich meine, die Leute sind ja nicht vorbelastet, so wie hier. Oder man betet ihnen ja nicht irgendwie groß vor, wie es manchmal passiert. Jetzt sprich mir nach, ta-ta-ta-ta, was weiß ich. Nein, am Gottesdienst werden sie getauft in den Heiligen Geist. Sie haben das vorher gehört und werden getauft in den Heiligen Geist. Und man merkt, wie der Heilige Geist auf sie fällt und sie die Taufe einfach empfangen. Sie haben es vorher gehört, sie erwarten, es passiert und es passiert. Zulus sind natürlich auch sehr offen für geistliche Dinge. Es ist nicht so wie in Deutschland, wo viele Leute einfach von vornherein sagen, na, das gibt's gar nicht. Für die Zulus ist klar, es gibt Geister, es gibt die geistliche Dimension und deswegen sind sie auch schon, haben schon mehr Verständnis dafür. Also so ist es meistens. Wir haben dann die Neubekehrtenkurse und übergeben die Neubekehrten immer an jemanden vor Ort, der sie weiter betreut und wir ziehen dann weiter. Wir haben auch schon öfters Orte nochmal besucht. Und um das nochmal wieder zu vertiefen. Es passiert auch. Jetzt muss ich noch schnell auf die Uhr schauen, dass ich überziehe. Dann ein paar Dinge, die ich einfach euch mitteilen will, die Gott bei uns getan hat, wo ich einfach sage, das kann nur Gott tun. Wir haben vor 6 Jahren war das, haben wir gemerkt, unser altes Zelt, das wir aus Deutschland mitgenommen hatten, das ist ein 400-Mann-Zelt, dass das einfach langsam alt wird und auch klein wird. Wir haben dafür gebetet, und gehofft und gewartet. Und Bodo hat dann in Kapstadt Reinhard Bonke getroffen. Und er war so bewegt davon, dass er uns ein neues Zelt von Zephan spendiert hatte. Das war ein großes Wunder Gottes, können wir einfach nur sagen, dass die dann so zusammenkamen, was nicht selbstverständlich war. Und dass er auch gleich so berührt war. Ich meine, er hat ein großes Herz für Evangelisten, weil er selber ein Evangelist ist. Aber er hat einfach aus ihrer Großzügigkeit heraus, haben sie da gegeben. Und wir haben ein großes Zelt, das ungefähr 1200 Menschen fasst. Manchmal haben wir das große Zelt, manchmal das kleine. Das hat Gott getan, allein Gott. Dann habt ihr es auch in der Präsentation gesehen, unser LKW wurde gestohlen. Das war vor 3 Jahren. Und Bodo hat mich angerufen, hat gesagt, der LKW ist weg. Sie waren auf einer Evangelisation und der LKW steht neben seinem Zelt. Er hat ein Zelt und ungefähr in der Entfernung steht der LKW. Und sie haben wohl, im Nachhinein haben wir es gehört, haben sie irgendwas versprüht, damit sie gut schlafen alle und haben den LKW weggerollt. Und natürlich auch unser Missionsauto, die Reifen zerstochen, damit sie nicht nachfahren können im Zweifelsfall. Wir waren damals recht entmutigt, muss ich sagen. Haben dann auch Gebetsmail weitergeschickt und haben den Leuten gesagt, also wir sitzen da jetzt fest. Und Gott hat Wunder über Wunder getan. Wir haben dann ganz günstig einen LKW auch mieten können, um alles wieder zurückzubringen. Und haben dann einfach gebetet und Gott das hingelegt. Und normalerweise findet man so einen LKW in Südafrika nicht wieder. Der ist weg. Und das wussten wir und deswegen haben wir gebeten, Leute, könnt ihr uns mithelfen? Und es sind so viele Spenden reingekommen. In kürzester Zeit, wir waren fassungslos. Und dann, darüber hinaus, haben wir den LKW wiedergefunden. Das war Wahnsinn. In einem Garten von jemandem, wir hatten eine Insider-Information, das war auch ein Wunder Gottes, das wird jetzt zu weit reichen, um das genau zu erklären, aber es war ein Wunder Gottes. Wir haben den wiedergefunden und wieder zurückgebracht. Und nun hatten wir diesen alten, der war natürlich etwas demoliert, der LKW. Wir hatten jetzt den alten LKW und die Gelder, sodass wir im Endeffekt einen wahnsinns tollen neuen LKW kaufen konnten. Und der alte war eigentlich schon zu schwach für unsere Ausrüstung. Wir haben immer gesagt, Mensch, ist eigentlich eine Strapaze mit dem. Der Bodo muss manchmal dreimal fahren, um alles hinzubringen. Und es ist sehr anstrengend auf den Straßen Afrikas. Und so hat Gott aus einer vermeintlichen Niederlage, wir waren wirklich niedergedrückt, aus dieser Niederlage hat einen wahnsinnigen Sieg gemacht. Und aus diesem kleinen LKW wurde ein großer. Also Gott tut aus den unmöglichsten Situationen große Wunder. Und das erleben wir immer, immer wieder. Eine Sache war auch, wir hatten privat ein Mercedes, hört sich ja ganz gut an, Mercedes, aber der war 27 Jahre alt. Und das ist das Einzige, was wir halt damals einfach für unser Geld kaufen konnten. Und am Anfang war es auch noch ganz gut und es war gemütlich und so weiter. Aber ihr wisst, die alten Mercedes, da schaut man nur an die Benzinanzeige und die geht dann rüber und das ist Wahnsinn eigentlich. Und mit der Zeit war der Mercedes halt einfach, kamen die Jahre. Wenn es geregnet hat, hat es reingeregnet. Wenn ich die Kupplung gedrückt habe, hatte ich nasse Füße. Und am Schluss war es wirklich eine Last, weil er immer stehen geblieben ist. Ständig an allen Ecken und Stellen ist er stehen geblieben. Aber ich war nie ohne Hilfe. Ich kann nicht sagen, dass ich ein einziges Mal stehen geblieben wäre, ohne dass mir jemand geholfen hätte oder dass es eine unmögliche Situation war. Immer hat Gott versorgt. Immer hat Gott versorgt. Und dann haben wir Besuch von Frank Uphoff bekommen aus Deutschland. Und mir war das so peinlich. Ich habe mir gedacht, ach, jetzt holst du ihn mit dem Auto ab. Und das ist so eine Mühle. Das war mir peinlich. Ich dachte mir, mei, ich will vielleicht nicht ganz so einen schlechten Eindruck machen, wie man halt so denkt. Und ich bin auch prompt mit ihm ein paar Mal stehen geblieben. Sind wir liegen geblieben. Und bei einer Fahrt war es dann ganz schlimm. Zweimal liegen geblieben, versucht es wieder zu reparieren. Wir haben es auch wieder irgendwie durch Gottes Hilfe hingekriegt. Und dann sollte ich alleine nach Hause fahren. 6 Stunden Fahrt in die Dunkelheit hinein. Das ist in Afrika nicht sehr angenehm. Doch ich habe es einfach gesagt, ich habe gesagt, Herr, beschütze und bewahre mich. Und bin betend heimgefahren, die 6 Stunden. Und bin bis nach Hause gekommen, bin in die Einfahrt noch reingefahren und dann ist er stehen geblieben. So ist Gott. Ich habe ihn auch nicht wieder angekriegt danach. Auch am nächsten Tag nicht wieder. Aber ich bin sicher nach Hause gekommen. So ist Gott. Weißt du, solche Geschichten habe ich manchmal früher von irgendwelchen Büchern gelesen. Und jetzt erlebe ich diese Geschichten selber. Und zwar in der Not erweist sich Gott als Gott. In der Not erweist sich Gott als der Versorger. Und das ist wunderbar, das einfach so mitzuerleben. Und so gäbe es einige Geschichten, die ich noch weiter zu erzählen hätte. Aber da möchte ich euch einfach bitten, dass ihr immer wieder in unsere Briefe reinschaut. Da schreiben wir das auch mit hinein und einfach mit uns betet, mit uns in Südafrika seid. Wir brauchen euch wirklich. Ich brauche euer Gebet. Wir brauchen euer Gebet. Weil oftmals, wie in diesen Situationen, wenn ich eben stecken bleibe mit dem Auto, da bin ich dann nicht himmelhochjauchzend, sondern dann bin ich vielleicht mal verzweifelt und sage, Herr, hilf mir. Und dann weiß ich aber, da ist Gebet in Deutschland. Und dann komme ich weiter. Und ich glaube, das sind nur die Gebete wirklich, die uns unterstützen. Die Gebete, die uns wirklich weiterbringen, dass es weitergeht. Und das ist wunderbar. Jetzt noch einen kleinen Punkt. Unsere älteste Tochter Maria haben wir mitgenommen. Die bleibt jetzt hier in Deutschland. Sie hat ihr Abitur letztes Jahr gemacht und wird hier studieren in München. Und da haben auch uns alle Leute gesagt, ach, München, seid ihr wahnsinnig, das ist doch viel zu teuer, das könnt ihr euch niemals leisten. Aber das war ihr Herzenswunsch und es war ihr eh schon sehr schwer gefallen, wieder nach Deutschland zu gehen. Sie wollte in Südafrika bleiben. Und wir haben gesagt, nein, Gott versorgt. Er wird sie versorgen. Und es ist auch wahr so, wir haben jetzt sogar 3 Angebote von einer christlichen WG, wo sie aussuchen kann, in München, bezahlbar. Das ist nichts Normales, das ist einfach Gottes Vorsorge und es ist auch wunderbar, das zu wissen. Und dann haben wir uns auch keine Gedanken gemacht. Und jetzt kam es mir so auf an dem letzten Samstag so, da müssen wir ja Kaution bezahlen. Und wir hatten das Geld nicht dafür. Wir haben das Geld einfach nicht dafür gehabt. Und am nächsten Tag gibt uns ein lieber Bruder, den wir schon lange nicht mehr gesehen haben, gibt uns einen Umschlag genau mit der Kaution. Wie gut ist Gott? Und das erleben wir immer wieder, dass Gott da hilft, wo wir einfach keine Möglichkeiten haben. Und es ist einfach gut zu wissen, unsere Kinder sind auch in seinen Händen und das ist wunderbar. Jetzt wird Bodo weitermachen mit dem Wort Gottes.
Danke, dass du mir noch 30 Minuten übrig gelassen hast. Halleluja. Ja, ihr seid wirklich eine treue Gemeinde. Ihr habt uns seit 12 Jahren unterstützt und es würde uns freuen, wenn ihr euren Pastor vielleicht mal nach Südafrika schickt, dass er kommt und sich das selber anschaut, denn wir könnten den ganzen Tag verbringen und euch Geschichten erzählen und doch wüsstet ihr nicht so ganz genau, wie es wirklich da ist, wo wir arbeiten. Aber ich denke, eine große Hilfe wäre es zum Beispiel, wenn ein Stellvertreter aus der Gemeinde oder der Pastor selber mal kommt und sich das Ganze anschaut. Heutzutage ist es ja nicht eine Sache der Unmöglichkeit. Es kostet natürlich Geld, aber es ist nicht so weit weg oder weit aus der Möglichkeit heraus. Halleluja. Ja, ich habe heute Morgen erfahren, dass heute Muttertag ist. Ich habe keine typische Muttertagspredigt. Meine Mutter ist vor 5 Jahren, glaube ich, gestorben. Ich war damals in Südafrika, meine Schwestern haben mich angerufen, haben gesagt, Mama ist im Koma, das Herz ist stehen geblieben, sie hat wahrscheinlich schon einen Gehirnschaden davongetragen, sie wird künstlich am Leben erhalten und die Ärzte fragen jetzt, was sollen wir machen, sollen wir die Geräte anlassen oder abschalten? Und was sollte ich antworten? Ich habe ihnen gesagt, macht, was ihr für richtig haltet. Und sie haben dann den Rat des Arztes befolgt und die Geräte abschalten lassen, mit dem Hintergedanken, wenn der Herr es will, wird das Herz von selber wieder schlagen und sie wird weiterleben. Und wenn es nicht der Wille des Herrn ist, dann wird sie sterben und sie ist gestorben. Und es war nicht einfach für mich. Ich bin nicht zur Beerdigung gekommen, weil ich 9000 Kilometer weit weg war. Ich hatte auch nicht das Geld zu fliegen. Wir waren mitten in der Arbeit. Und wenn meine Mutter heute noch leben würde, würde sie es vielleicht nicht verstehen, warum ich nicht zu ihrer Beerdigung gekommen bin. Sie würde es vielleicht nicht verstehen, warum ich bis heute, 5 Jahre danach, nicht einmal ihr Grab gesehen habe. Und vielleicht wird es mir diesmal gelingen, das Grab wenigstens zu sehen, damit es mir realer wird, dass sie nicht mehr da ist. Aber ich weiß, dass sie beim Herrn ist im Himmel. Und ich weiß, dass sie es jetzt versteht. Ich weiß, dass sie jetzt Verständnis dafür hat, warum ich nicht da war bei ihrer Beerdigung. Weil ich beschäftigt war, Menschen die rettende Botschaft des Evangeliums zu predigen. Den verlorenen Menschen. Ich weiß, dass sie es jetzt versteht, weil sie bei Jesus ist. Halleluja. Ein Bruder vor dem Gottesdienst meinte, ja, vielleicht ist es ja bei euch so wie bei den Assemblies of God, ihr müsst dann ständig zu den Gemeinden gehen, damit euch nicht das Geld ausgeht und dann müsst ihr wieder zurück vom Missionsfeld. Natürlich kommen wir auch, weil wir Unterstützung brauchen. Aber ich sehe das eher umgekehrt. Ich glaube, es ist Gottes Plan, dass Missionare Geld von den Gemeinden brauchen. Es ist Gottes Plan. Stell dir mal vor, wir bräuchten keine Unterstützung von den Gemeinden. Wir würden nicht kommen und euch teilnehmen lassen an dem, was in Afrika passiert. Ihr würdet nicht die Gelegenheit haben, einmal auch aufs Missionsfeld zu kommen. Ich glaube, es ist Gottes Plan. Wir würden allein da hingehen und wären unabhängig und würden machen, was wir wollen. Aber es ist Gottes Plan, dass wir miteinander arbeiten. Dass wir nicht allein auf dem Missionsfeld sind. Halleluja. Ich möchte zum Wort Gottes kommen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20, 1-9. Der Ostermorgen. Ich lese einfach mal diese Verse vor. Johannes Kapitel 20, 1-9. Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala in der Frühe, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und zu einem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und sagte zu ihnen: Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. Die beiden liefen miteinander los, doch der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab, schaute hinein und sah die Leinenbinden liegen, er ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging in das Grab hinein und sah die Binden liegen, aber das Tuch, das Jesus um den Kopf gehabt hatte, nicht bei den Binden, sondern zusammengewickelt an einer Stelle für sich. Da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und sah und glaubte. Denn sie verstanden das Schriftwort noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Halleluja. Die Ostergeschichte. In diesem kurzen Text lesen wir von drei Menschen, die Jesus sehr nahe standen, die Jesus sehr gut kannten. Johannes, der Schreiber des Evangeliums, Petrus und Maria von Magdala, die Jesus von 7 Dämonen befreit hatte. Und für alle war die Welt zusammengebrochen. Es heißt hier, Maria ging am frühen Morgen, als es noch dunkel war, zum Grab. Und es war auch dunkel in ihrer Seele. Aber wenigstens Maria ging zum Grab, anders als die Jünger. Die Helden des Ostermorgens waren Frauen. Das ist vielleicht auch etwas, was zum Muttertag vielleicht passt. Die Helden von Ostern waren Frauen, nicht Männer. Und damals in der Kultur, da galten Frauen ja eigentlich nicht als zulässige Zeugen. Und doch hat Gott Frauen auserwählt, die ersten Zeugen der Auferstehung zu sein. Halleluja. Die Helden von Ostern waren Frauen. Die Jünger, für die war die Sache schon erledigt, für sie war Jesus tot und sie waren am Boden zerstört, sie haben es nicht einmal mehr geschafft, dem Herrn die letzte Ehre zu erweisen. Ich habe ihr zwei Luftballons mitgebracht, könnt euch das so vorstellen. Das hier ist Petrus, das hier ist Johannes, ich habe die Farben dementsprechend gewählt, Petrus ist ja bekannt als Hitzkopf. Johannes, der Jüngling, der noch grün hinter den Ohren war wahrscheinlich. Und wir wissen, wie die Jünger so waren. Die wollten groß hinaus, die wollten Karriere machen. Ich kann mir vorstellen, als Jesus sie aus der Menge der Menschen berief, da tat ihnen das gut. Und dann Johannes hörte vom Herrn, oder konnte fühlen, dass Jesus ihn ganz besonders liebte. Und dann kam der Moment, wo Jesus auf dem See erschien und Petrus den Herrn herausforderte und ihn bat: Herr, wenn du es bist, dann lass mich zu dir kommen auf dem Wasser. Und Jesus sagte: Komm. Und Petrus ging auch auf dem Wasser. Und so ging das weiter. Johannes durfte an der Brust Jesus sein. Und die Jünger waren begeistert, voller Glaubenseifer und fragten sich, wann wird es endlich losgehen? Wann, Herr, wirst du das Reich Davids wieder einführen? Wann kommt der große Sieg? Wann werden wir das Reich Gottes sehen? Und dann wurde Jesus gekreuzigt. Und das war die Situation am Ostermorgen. Johannes, was ist los? Petrus, die brauchten eine Wiederbelebung. Die Helden vom Ostermorgen waren Frauen, nicht die Jünger. Und als sie die gute Nachricht hören, oder es war ja noch gar keine gute Nachricht, auch Maria Magdalena, sie wusste noch nicht, dass der Herr von den Toten auferstanden war. Sie wusste nur, dass der Körper des Herrn nicht mehr da war. Da war keine Hoffnung. Auch Maria hatte nicht den auferstandenen Herrn gesucht. Sie hat einen toten Körper aufgesucht, sonst nichts. Und dann sehen wir, wie Petrus und Johannes sich auf den Weg zum Grab machen und wieder dieser alte Wettbewerb wieder anfängt. Sie fangen an zu laufen und irgendwie kommt da wieder dieser alte Ehrgeiz ein bisschen durch. Jeder möchte der Erste sein. Und da lesen wir da als eine kleine Einzelheit in diesem Text, und wir glauben ja, dass die Heilige Schrift vom Heiligen Geist inspiriert ist, und deswegen glauben wir auch, dass jede Einzelheit uns etwas zu sagen hat. Da sehen wir, wie da so ein kleines Wettrennen zwischen Johannes und Petrus stattfindet. Jeder wollte der Erste sein. Und diesmal war Johannes der Sieger. Er überholt den Petrus und kommt an dem Grab als Erster an. Vielleicht, weil er jünger war. Ich kann mir vorstellen, Petrus als Fischer, der war kräftig gebaut und nicht so flink wie der Johannes. Und Johannes kommt zum Grabeingang und er bleibt stehen, er geht nicht hinein. Und dann einige Momente später, schwer atmend, kommt auch Petrus an und er zögert nicht, er geht hinein. Und da sehen wir wieder einmal den Charakter des Petrus als Hitzkopf. Ein Mann der Tat, der oft handelte, bevor er nachdachte. Er geht hinein, er sieht das leere Grab. Er kam als Letzter an, aber er war der Erste, der in das Grab hineinging. Und ich möchte auch dir heute Morgen sagen, vielleicht bist du nicht so clever wie andere, du bist nicht so begabt wie andere, aber wenn du hineingehst, kannst du der Erste sein. Die Letzten werden die Ersten sein. Das ist die wunderbare Botschaft des Evangeliums. Egal, wie klein du dich fühlst, wie unbegabt du dich fühlst, wie wenig du vielleicht weißt, aber wenn du hineingehst in die Gegenwart Gottes, dann können die Letzten die Ersten sein. Dann kannst du der Erste sein, auch heute Morgen. Johannes blieb draußen stehen. Als Jude natürlich, ganz klar verständlich, man machte sich unrein, wenn man ein Grab betrat. Aber ich denke, auch wir können das verstehen. Wir haben auch nicht gerne etwas mit dem Tod zu tun. Wir würden auch nicht gerne mal ein Probeliegen machen in einem Sarg, um dann vielleicht für später den richtigen Sarg auszuwählen. Schon gar nicht, wenn vielleicht schon mal einer drin gelegen ist. Da brauchen wir gar nicht Juden sein. Das verstehen wir von selber, dass das etwas Unangenehmes ist, mit dem wir nichts zu tun haben wollen. Und Johannes hat Angst, er will da nicht reingehen, denn ein Grab hat mit Tod und mit Sterben zu tun. Und genauso ist es bei uns. Wir haben Angst hineinzugehen, weil wir wissen, wenn wir reingehen, wenn wir uns auf den Herrn einlassen, dann hat das damit zu tun, dass wir sterben, dass Dinge aus unserem alten Leben zurückbleiben werden. Und deswegen bleiben wir lieber draußen stehen, so wie Johannes. Es war früher Morgen, es war noch dunkel, und ich kann mir vorstellen, als Johannes da so reinlugte, da hat er nicht viel sehen können. Vielleicht hat er die Leinenbinden ein bisschen scheinen sehen können, aber er wusste nicht, ob der Körper Jesu nun da drin liegt oder nicht. Um das zu wissen, musste er hineingehen. Ein Grab oder ein leeres Grab, das ist der große Unterschied, auch für uns heute. Tod oder Auferstehung. Aber um es zu wissen, musst du hineingehen. Du musst dich darauf einlassen. Niemand hätte sich die Mühe gemacht, Jesus erstmal auszuwickeln. Das war eine ziemlich große Prozedur damals, die Toten einzuwickeln mit diesen Binden und mit Kräutern und Gewürzen. Wenn, dann hätten sie ihn samt den Binden rausgetragen. Johannes hätte hineingehen müssen, um die Wahrheit zu erfahren. Ob es sich nur um ein Grab handelt oder um ein leeres Grab. Eine Entscheidung, die wir auch immer wieder neu treffen müssen. Wenn wir draußen stehen, werden wir es nie wissen. Draußen stehend werden wir nie wissen, ob die Botschaft des Evangeliums wahr ist und relevant ist und ob sie Kraft hat in unserem Leben oder nicht. Der Unterschied besteht darin, ob wir hineingehen oder draußen stehen bleiben. Und ich glaube auch heute, viele Menschen bleiben draußen stehen. Sie mögen die Ersten im Gottesdienst sein. Sie mögen im Gebetsteam sein. Sie mögen viel im Dienst für den Herrn tun. Aber irgendwie sind sie nie hineingegangen, weil sie noch an Dingen aus dem alten Leben festhalten. Liebgewordene Dinge. Und ich möchte dich heute Morgen herausfordern, diesen Schritt des Glaubens zu tun und hineinzugehen. Das Johannesevangelium hat ein neues Wort kreiert für Glauben. Da heißt es nicht nur an Jesus glauben im Urtext, es heißt in Jesus hineinglauben, transitiv. In Jesus hineinglauben, das kann man nicht aus der Distanz. Du musst hineingehen. Halleluja. Ich möchte dich heute auffordern, die Wahrheit herauszufinden für die, die vielleicht Jesus noch nie erlebt haben. Heute Morgen ist eine Gelegenheit. Es gibt keine bessere Gelegenheit als heute, als jetzt. Aber auch die vielleicht, die gläubig geworden sind und die Jesus in der Vergangenheit so stark erlebt haben, aber vielleicht stehst du doch wieder draußen. Jesus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Wahrheit. Was ist Wahrheit, sagen viele Menschen heute. Was für dich wahr ist, muss für mich noch lange nicht wahr sein. Pilatus, der Politiker, sagte, was ist Wahrheit? Eine politische Aussage. In der Politik hat Wahrheit keine große Bedeutung. Aber dennoch, Jesus Christus sagt, ich bin die Wahrheit. Und das bedeutet, ich bin die wahre Wirklichkeit. Ich bin die ultimative Realität. Halleluja! Denn er hat die Welt erschaffen. Er ist die wahre Wirklichkeit. Wir haben ja so viele Scheinwirklichkeiten. Als Missionar fällt einem das vielleicht sogar noch mehr auf, weil man zwischen den Kulturen steht. Ich bin nicht 100% zu Hause in Südafrika, aber auch nicht mehr 100% zu Hause in Deutschland. Und da gibt es Dinge in Südafrika, die verstehe ich immer noch nicht. Und es gibt inzwischen auch Dinge in Deutschland, die verstehe ich nicht mehr. Denn manchmal leben wir in einer Scheinwirklichkeit, die uns vom Fernsehen eingetrichtert wird. Und das ist ja auch schön. Ich meine, ich gebe zu, ich spiele manchmal auch mal ein Computerspiel. Und das ist nicht schlecht, wenn man mal in irgendeine künstliche Welt abtaucht. Hilft einem, die Realität zu vergessen. Das ist sicherlich auch in Ordnung ab und zu. Aber wir sollten nicht uns damit zufrieden geben, sondern wir sollten auch immer wieder in Gottes Realität hineinkommen. Und Jesus fordert uns heraus, in seine Wirklichkeit einzutreten. Glaube bedeutet, in die Wirklichkeit Gottes hineinzuwechseln. Halleluja. In Gottes Wirklichkeit hineinzuwechseln. Das ist die Bedeutung von Glaube. In Jesus hineinglauben. In die Grabkammer hineingehen, trotz unserer Angst
vor dem Wechsel, vor der Veränderung. Johannes hatte Angst, wenn Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist, dann ist alles wahr, was er gesagt hat. Dann verändert sich mein ganzes Leben. Manche Leute können es sich nicht leisten, an die Auferstehung zu glauben. Denn dann würden sie ihre geliebte, kleine, selber gebaute Welt verlieren. Ihre Traumwelt. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Du kannst in Gottes Wirklichkeit hineinwechseln. Glaube ist ein Sprung in die Wirklichkeit Gottes. Durch Glauben können wir keine Wirklichkeit erschaffen, wie manche Prediger vielleicht behaupten. Gott hat alles erschaffen, es ist wunderbar. Das Problem ist, wir meistens stehen in einer Traumwelt. Dankeschön, du hast schon gemerkt, ich habe eine nasse Aussprache. Vielen Dank. Ich brauche Nachschub. Halleluja. Ich möchte dich heute Morgen herausfordern, in die Realität und Wirklichkeit Gottes hineinzutreten durch Jesus Christus. Halleluja. Stell dir vor, du hast Krebs. Du bist unheilbar erkrankt an Krebs. Ich glaube nicht, dass hier jemand noch Dschungelcamp oder wie heißen diese Sendungen? Dschungelcamp anschaut. Ich glaube nicht. Mit einmal sind diese Dinge unwichtig und du konzentrierst dich auf das Wichtigste. Vielleicht am Anfang hast du blanke Panik. Aber sehr schnell wirst du deine Tränen trocknen, weil du weißt, mit Heulen verschwendest du nur kostbare Zeit. Du wirst die wichtigen Dinge in Angriff nehmen und über die wichtigen Dinge nachdenken und dein Leben in Ordnung bringen. Samuel Johnson, ein Richter, sagte einmal, die Aussicht an den Galgen zu kommen, hilft den Menschen wunderbar, sich zu konzentrieren. Aber es ist wahr. Plötzlich ändert sich die Wirklichkeit, wenn wir mit solchen Dingen konfrontiert werden. Aber es muss ja nicht erst dahin kommen, oder? Jesus sagt, ich bin die wahre Wirklichkeit. Und ich denke, wenn uns die Tatsache kalt lässt, dass Millionen von Menschen auf dem Weg in die Hölle sind, ohne die Botschaft des Evangeliums zu hören. Wenn uns das kalt lässt, dann stimmt was mit unserer Realität nicht. Dann müssen wir wieder in Gottes Wirklichkeit kommen, dass uns das wieder neu bewegt, dass unser Herz blutet, dass wir wieder beten können und gehen können und predigen können und Zeugnis geben können. Vielleicht sind wir zu viel in unserer künstlichen Welt. Hochglanz. Vielleicht die Kultur ist deine Welt. Die Zulus sind auch ein sehr stolzes Volk, noch stolzer als die Bayern. Und ich mag Kultur. Ich respektiere die Zulus. Eine Kriegergesellschaft. Unsere Vorfahren kommen auch aus einer Kriegergesellschaft. Das sind so viele Ähnlichkeiten tatsächlich. Aber Kultur ist wie ein Feld, das man kultivieren muss. Und wenn Gottes Kraft dieses Feld nicht kultivieren kann, dann wird es Dornen und Disteln hervorbringen. In Südafrika Raub, Mord, Vergewaltigung, Armut, Korruption. Und ich weiß nicht, wie es hier heißt. Selbstsucht. Ich weiß es nicht. Ihr wisst es besser als ich. In welcher Realität lebst du? Lebst du in der Realität, in der Gott wirklich real ist, wo er dich für deine Taten zur Rechenschaft zieht? Ich denke an einen Pastor, der sich zur Arbeit gemacht hatte, zu diesen Menschen zu gehen in Amerika, die auf der Warteliste für die Todesstrafe stehen. Er hat, ich weiß nicht wie viele, 100 Todeskandidaten besucht und am Schluss war er frustriert. Denn hat unter all den hunderten Todeskandidaten niemanden gefunden, der sagt, ja, ich bin schlecht, ich verdiene die Todesstrafe, was ich getan habe, war falsch. Jeder hatte eine Entschuldigung. Es waren die Umstände, die Regierung, meine Nachbarn, meine Familie, meine Kindheit. In welcher Realität lebst du? Ich möchte dich herausfordern, in die Wirklichkeit Gottes zu wechseln. Als Johannes hineinging, als er diesen Schritt des Glaubens in das Grab hineinging, das war für ihn als Jude sicherlich eine Herausforderung. Sakrileg. Aber das war der einzige Weg, den er wählen konnte, um sich ein Bild zu machen, um die Wahrheit herauszufinden. Und er sah nur die zusammengefalteten Leinentücher und es heißt hier, er sah und er glaubte. Er glaubte nicht erst durch die Erscheinung des Auferstandenen, sondern er glaubte bereits, als er die Leinentücher dort liegen sah. Glauben heißt, etwas zu sehen, ohne dass du es anschauen kannst. Aber er klopft sich nicht selber auf die Schulter und sagt, da habe ich, super Apostel, schon an den Herrn geglaubt, sondern heißt es gleich im nächsten Vers, ich verstand noch nicht von der Schrift her, dass er von den Toten auferstehen musste. Er hätte schon viel früher glauben können. Es ist notwendig, dass auch wir in die Grabkammer hineingehen, um es bildlich auszudrücken. Dass wir den Geruch dieser Grabkammer riechen. Dass wir die Leinentücher anfassen. Dass uns der Atem stockt. Und wir begreifen, Jesus ist von den Toten auferstanden. Halleluja. Und der Stein wurde nicht weggerollt, damit man den toten Jesus herausnimmt. Nicht damit der Auferstandene hinausspazieren kann. Das hat er nicht mehr nötig. Der Stein wurde nur weggerollt, damit die Jünger hineingehen konnten. Damit sie die Botschaft sehen und verstehen. Der Herr ist auferstanden. Der Tod ist besiegt. Jesus ist die ultimative Realität. Nicht etwas, was wir nur in unserem Kopf mit verstehen können und dazu Ja sagen können. Nein, wir brauchen eine Begegnung mit diesem Jesus, mit dieser ultimativen Wirklichkeit und Realität. Halleluja. Das Kreuz ist die Quelle, nach der wir immer gesucht haben. Aber erst kommt das Grab, in das wir hineingehen müssen und auch liebgewordene Dinge aus der Vergangenheit, die werden dann unwichtig. Das ist nicht einmal schmerzhaft, wenn wir da drin sind. Wenn wir überwältigt sind von Gottes Kraft, wenn wir eine Begegnung mit dem Auferstandenen haben, dann fallen uns all diese Dinge aus der Hand. Die werden ganz unwichtig. Es ist gar nicht einmal schmerzhaft. Aber sehr oft bleiben wir draußen stehen, weil wir an diesen Dingen festhalten, weil wir Angst vor diesem Sterben haben. Ich möchte dich herausfordern, heute Morgen in die Realität Gottes hineinzutreten und deine Scheinwelt aufzugeben, deine Traumwelt. Als Jesus Christus starb, da zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten. Und der Vorhang im Tempel, das wisst ihr, die meisten von euch wissen es, das war so eine Trennwand zwischen dem Heiligsten und dem Allerheiligsten, wo nur der hohe Priester einmal im Jahr hineingehen durfte, unter sehr strengen Sicherheitsvorkehrungen. Und als Jesus am Kreuz starb, da zerriss dieser Vorhang als ein Zeichen, dass nun der Zugang zu Gott dem Vater frei ist. Dass wir dorthin kommen können. Sogar ohne Sicherungsvorkehrungen. Aber wir müssen durch diesen Vorhang hindurch. Ein Bild für den zerrissenen Körper Jesu Christi. Ein Bild für das, was Jesus für dich und für mich am Kreuz getan hat. Das ist kein distanzierter Glaube. Du musst durch den zerrissenen Körper Jesu Christi hineingehen. Durch das Kreuz. Deswegen nehmen wir Abendmahl. Das ist keine distanzierte Sache, wenn wir Brot und Wein nehmen. Wir sehen das übertragen als Leib und Blut des Herrn. Das ist nicht etwas aus der Distanz. Die frühen Christen wurden des Kannibalismus angeklagt, als sie verfolgt wurden von den Römern. Die haben das ein bisschen falsch verstanden. So eng ist die Beziehung, so eng will der Herr uns zu sich haben. Believe into Jesus, sagt Johannes. Und als Illustration zum Ende, ich muss jetzt langsam aufhören. Vor 2000 Jahren oder 2000 Jahre, bevor Jesus am Kreuz starb, da schloss Gott mit Abraham einen Bund. Er sagte, ich werde deine Nachkommen so zahlreich machen wie die Sterne. Ich werde dich segnen und du wirst zum Segen werden. Und um diesen Bund zu bestätigen, da ließ er ein paar, sagte er ihm, er soll ein paar Tiere bringen. Die großen Tiere wurden in zwei Hälften geschnitten. Damals gab es noch keine Papierverträge, keine Anwälte, um solche Verträge abzuschließen. Das war die Methode, wie damals Verträge geschlossen wurden. Da gingen dann beide Parteien zwischen diesen geteilten Tierhälften hindurch mit dem Gedanken, wenn ich meinen Teil der Abmachung nicht halte, dann soll es mir ergehen wie diesem Tier. Und Abraham brachte die Tiere, erteilte sie und als es dunkel wurde, fuhr Gott mit Feuer zwischen diesen Tierhälften hindurch. Und besiegelte damit den Bund, den er mit Abraham gemacht hatte. Ich werde dich ins verheißene Land führen. Du wirst ein großes Volk sein und zum Segen werden. Selbst wenn es mich umbringt. Und als Jesus am Kreuz starb, erfüllte sich das. Gott hält seine Versprechen über seine eigene Leiche. Gott wird dich ins verheißene Land führen. Er hat es besiegelt durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Gott fuhr im Feuer alleine durch diese beiden Tierhälften. Er übernahm die Verantwortung für diesen Bund völlig auf seiner Seite. Abraham stand nur daneben als Zeuge. Und wenn wir hineingehen können, dann nicht wegen irgendetwas, was wir hätten tun können, nicht wegen irgendeiner Leistung, die wir erbringen könnten, wegen unserer vielen Gebete oder sonst etwas, sondern nur aufgrund des Versprechens Gottes, das er besiegelt hat mit dem Tod seines Sohnes Jesus am Kreuz. Das ist der einzige Weg, wie wir hineinkommen können. Der Vorhang, wie wir hineingehen können. Halleluja. Ich komme zum Ende. Vielleicht heute Morgen gibt es manche, die sich sehr klein fühlen. Du hast immer den Eindruck gehabt im Leben, du warst der Langsamste, der am schwersten von Begriff war, der Unsportlichste, der Unbegabteste. Völlig unwichtig. Egal wie schlecht deine Startposition war auf dieser Welt. Wenn du hineingehst, wenn du der Letzte warst, du kannst der Erste sein, wenn du nur hineingehst. Und vielleicht sind auch einige hier heute Morgen, die sind schnell, die sind gut, die beten, die sind clever, die sind intelligent, die stehen fest im Leben, die sind erfolgreich im Beruf. Und dennoch bist du nie hineingegangen. Bis heute hältst du an alten Dingen des alten Lebens fest, lebst in einer selbstfabrizierten Traumwelt und hast nicht wirklich die Realität Jesu Christi, die Realität der Auferstehung in deinem Leben erfahren. Ich möchte dich auffordern heute Morgen, wenn Gott zu dir spricht, wenn du spürst, dass der Heilige Geist an dein Herz anklopft, dass du darauf reagierst und dein Leben völlig in die Hand Gottes legst, dass du in diese Grabkammer hineingehst. Mit all dem Zeug, geh rein. Du weißt nicht, was davon wieder rauskommt und was nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Manches wird in der Grabkammer bleiben. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, es ist gar nicht schmerzhaft. Aber es braucht einen Schritt des Glaubens, in die Wirklichkeit Gottes hineinzuspringen. Halleluja. Lasst uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für diese Gemeinde. Ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, Herr, dass dieser Morgen nicht einfach nur ein Morgen von vielen Morgen ist, sondern Herr, dass dies ein besonderer Morgen ist, ein Zeit in der Geschichte. Und Herr, du siehst die vielen Menschen,